Ja, zweiter großer Teil der Big Show 774 und es wird sehr österreichisch und trotzdem, was heißt trotzdem, gerade deshalb sehr hörenswert. Geht los mit Peter Altmann von der Kleinen Zeitung in Graz, mit Lukas Zara vom Standard und mit Gernot Bachler von der Kronenzeitung zum österreichischen Fußball. Danach kurzer Cut und dann mit Lukas und mit Gernot zu den Europameisterschaften im Schwimmen, in der Leichtathletik und dann kurzer Ausblick zu Lili Tagger und dann der große Motorsport-Rundumschlag mit Stefan de Voice Heinrich. Heute im Solo, das kann er. Bitte. Es ist die Big Show 774 und jetzt wird es extrem österreichisch. Und ich freue mich sehr, dass wir eine wunderbare Runde haben, um zuerst mal über den österreichischen Fußball zu sprechen. Zum einen Lukas Zara, wie schon letzte Woche. Guten Morgen, lieber Lukas.
Hallo, servus.
Dann von der Kronenzeitung. Ich habe ihn in diesem Jahr, glaube ich, noch gar nicht live gesehen. Wird hoffentlich spätestens beim Davis Cup der Fall sein. Gernot Bachler, servus Gernot.
Hallo Jens. Allerdings muss ich dich korrigieren, wir haben uns bei den French Open gesehen.
Du warst bei den French Open, das stimmt, du bist neben mir gesessen. So alt bin ich schon. Ja. Das ist, aber ich sag mal so, der Kollege einer Nachrichtenagentur, der mir gegenüber gesessen hat, hat so meine Aufmerksamkeit gehabt, dass ich mich gar nicht dir widmen konnte. Aber Gernot, du hast natürlich völlig recht. Und dann freue ich mich sehr, am Dienstagabend sind wir gemeinsam dann auch in der Mixed Zone gestanden, im Grazer Stadion und wir, das ist Peter Altmann von der Kleinen Zeitung. Servus Peter.
Hallo, servus.
Ich möchte gerne natürlich mit dir beginnen und Lukas und Gernot wissen ja auch, ich bin ein großer Sturm Graz Fan und ich war ein bisschen irritiert dann von den Fragen, die in der Mixed Zone gestellt wurden nach diesem 0:1 gegen Fenerbahce und da war auch an Jakob Hödel so bisschen die Frage, naja, ist jetzt die Europa-League-Gruppenphase ein bisschen ein Trostpreis und hätte es nicht doch lieber die Champions League sein sollen? Ganz realistisch, Peter, ist denn bei Sturm irgendjemand davon ausgegangen, dass man drei Qualifikationsrunden übersteht?
Davon ausgehen kannst du ja gar nicht. Also ich denke, man hatte die Hoffnung und natürlich spekuliert man auch mit einer Sensation gegen Fenerbahce und genau das wäre es ja gewesen, eine Sensation. Ich glaube, muss jetzt niemandem erklären, welche finanziellen Möglichkeiten die haben, wie viele Lichtjahre sie in Wahrheit voraus sind gegenüber Sturm. Aber ja, natürlich, die sind auch noch nicht im Rhythmus. Spekulieren kannst du immer. Aber jetzt ausgegangen ist man wahrscheinlich nicht davon. Und da die Europa League fixiert war, hat man ja den Druck auch nicht gehabt. Und ich denke, jetzt kann man mit dem Ende gut leben.
Du hast in der Kleinen Zeitung das Spiel so bewertet, wie ich es auch bewertet, nämlich wohlwollend. Ja, also unter den Voraussetzungen, die Mannschaft von Sturm, ich schaue ihr gerne zu, aber sie ist halt nicht so gut wie Fenerbahce. Wie gut kann diese Mannschaft noch werden, glaubst du, Peter? Wo hakt es noch, wo kann es wirklich noch besser werden?
Es kommt darauf an, welchen Zeitraum wir jetzt definieren, wenn wir, selbst wenn wir den Zeitraum Saison 2026, 2027 definieren, ist die Frage insofern nicht ganz einfach zu beantworten, weil die Transferzeit noch nicht zu Ende ist. Hm. Also es kann ja sein, dass irgendwelchen Namen Emran Soglo geht. Es kann auch sein, dass die beiden Youngster, dass man diese Angebote nicht widerstehen kann, die es sicherlich geben wird. Wer weiß, wie es im Angriff ausschaut. Also ganz seriös kann man das nicht beantworten. Aber sagen wir mal, dass sie in einer ähnlichen Konstellation zusammenbleiben, dann ist die Basis natürlich für schon dafür gelegt, dass man hoffnungsvoll in die Saison blicken kann. Weil man hat eine sehr junge Mannschaft, die an den richtigen Stellen mit Leadern, die für die Kabine wichtig sein können, verstärkt wurden. Im Sommer jetzt Jürgen Heil, im Winter schon Albert Walci. Und nachdem das ja in der letzten Saison sich erst finden musste, das war ja, hat auch Fabio Ingolic schon eine Aufgabe vor sich gehabt, da ein Gerüst zusammenzustellen, das auch funktioniert, in die Saison gehen kann, wenn man bedenkt vor allem, dass Ota Kitteschwili ja auch noch fehlt.
Hm, ja. Ob der dann noch reinpasst in diesen Fußball, in diesen schnellen Fußball, werden wir sehen. Lukas, du hast ja, glaube ich, vor zwei Wochen gesagt, warst du das, der gesagt hat, naja, dadurch, dass die Punkteteilung nicht mehr stattfindet, wird Salzburg schon Im März quasi oder zu Ostern spätestens österreichischer Meister sein. Die Salzburger sind nicht mit zwei Siegen gestartet. Aber hast du den Eindruck, dass nur mal ganz kurz Sturm, aber natürlich auch der LASK und auch Rapid, dass die Salzburg fordern können nach diesen ersten beiden Runden, Lukas?
Nein, ich bleibe dabei. I double down. Ich sehe nach wie vor Salzburg als großen Favoriten, auch wenn sie jetzt unentschieden gespielt haben beim WRC. WRC jetzt also mit einem Sieg über die Austria und einem Unentschieden gegen Salzburg wirklich gut in die Saison gestartet. Jetzt verlieren sie den wirklich guten Torhüter Nicolas Polster. Der geht in die Eredivisie. Aber ja, und der war auch daran beteiligt, dass dieses Spiel 1:1 ausgegangen ist von Salzburg. Ja, zu Sturm ist mir noch irgendwie ja, aufgefallen, dass Ingulic von einem Mammutprogramm gesprochen hat. Was ich, ich lese da heraus, dass es für ihn etwas Neues ist, Europacup zu spielen. Wenn er dann auch noch sagt im OF, ich freue mich darauf, eine volle Woche jetzt nächste Woche mal zu haben, dann kann ich endlich auch einmal wieder ein Training leiten. Aber hey, es ist okay, ja. Also ich finde es ja auch cool und dass er da ehrlich ist und offen ist und das irgendwie zugibt. Ich fand das auch ein gutes Spiel gegen Fenerbahce. Es hätte natürlich etwas Magisches passieren müssen. Es hätte dann schon sehr viel richtig laufen müssen. Ich finde, Sturm hat einen exzellenten Torhüter. Und ja, diese junge Mannschaft, das würde mich, also da bleibe ich auch dabei. Mich, wenn ich Sturmfan wäre, würde mich das begeistern und ja, froh stimmen. Und ja, die TV-Interviews, die gefallen mir auch vom Ingulic, muss ich schon sagen. Ich glaube, da können auch noch legendäre Interviews entstehen. Ja, bei Salzburg, diese Durchschlagskraft, also okay, jetzt haben sie da mal Punkte liegen gelassen gegen einen WRC, haben jetzt noch, wir nehmen am Donnerstag auf, am Abend nochmal vielleicht ein kompliziertes Rückspiel gegen Paphos
Ja.
vor sich. Ja, und zum LASK, ich war im Stadion Austria gegen LASK, die Austria wurde eines Führungstreffers beraubt,
Schwierig, also
so
das zu erkennen
möchte
bei
ich es
TV,
formulieren.
ja, also es war
Ja,
unmöglich zu
genau.
erkennen, ja, also.
Also ein Abseitstreffer, der mich persönlich, obwohl ich es mit allen Clubs in der Bundesliga gleich halte, aber der mich bis heute irgendwie ärgert. Und ich mache mir ehrlich ein bisschen Sorgen über diese TV-Produktion, über diese TV-Bilder, die wir in der österreichischen Bundesliga haben mittlerweile. Reini Ramphtl hat dann in der Mixzone danach gesagt, so gute TV-Bilder haben wir nicht, dass wir das Tor aberkennen müssen und dass wir das quasi VAR-mäßig overrulen müssen. Ich finde, diese TV-Produktionen schauen furchtbar aus. Man erkennt nichts, wenn man die Spiele am Fernseher schaut. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Vielleicht bilde ich es mir ein, aber ich finde, das ist ganz schlecht, die ersten zwei Runden. Man erkennt keine Torchancen. Bei Ried Rapid war das ganz
Ja,
extrem. Man
furchtbar,
erkennt
furchtbar.
beim Spiel in Hartberg von Sturm hat man die Bandenwerbung nicht erkannt. Also wenn ich Sky wäre, würde ich mich ärgern, weil da ist man jetzt Passagier in dieser Saison. Also man muss diese Produktion nehmen und das dann übertragen. Wenn er Sponsor wäre, würde ich mich ärgern, weil man meinen Firmennamen nicht lesen kann auf der Bande. Wenn ich die Bundesliga wäre, würde ich mich ärgern, weil das Produkt schlechter ausschaut und Clubverantwortlicher irgendwie detto. Also ich hoffe wirklich, dass sich das irgendwie noch bessert, weil ich finde, ja, da ist man dann einen Knopfdruck entfernt, um auf die Premier League umzuschalten und dann schaut das deutlich besser aus und das schaut man sich lieber an. Aber vielleicht bin ich da ein bisschen zynisch und ja, aber ich finde das eine bedenkliche Entwicklung, ja.
Gernot, sag zu allem was, aber sag gerne auch was dazu, weil genau die Geschichte in Ried, wir, Lukas und ich haben am Sonntag auch hin und her geschrieben oder am Samstag, wie Rapid dort gespielt hat. Du hast in der ersten Hälfte nicht erkannt, was in dem Strafraum auf der linken Seite vor sich gegangen ist, aber die Rapidler haben 6 Punkte. Das muss den Wiener Journalisten zumindest aufmerksam werden lassen. Und jetzt sind sie im Europacup auch schon fast in der Conference League. Gernot, wie geht's dem ehemals glor- und ruhmreichen SK Rapid?
Ja, mich erinnert das ein bisschen eigentlich an die Vorsaison, muss ich sagen. Nicht? Da hat man auch am Anfang der Saison gesagt, ja, Rapid spielt so super und hat ewig ungeschlagen gespielt und Spiele gewonnen. Und ist dann hat es plötzlich den Knick gegeben, wo es ein paar Spiele nicht so gelaufen sind und dann ist man vollkommen eingebrochen. Nicht? Und es ist noch ein bisschen zu früh, das zu sagen, aber man muss sagen, es ist wieder so, dass sie ihre Spiele gewinnen. Ohne jetzt zu glänzen oder halt, sie spielen mal vielleicht ein paar gefällige Kombinationen, aber dann halt gegen einen Gegner, wo man nicht genau weiß, okay, wie soll man das jetzt nehmen? Und da tue ich mir schwer, da jetzt noch was herauszulesen oder schon etwas herauszulesen, wo zwei Bundesliga-Runden gespielt sind, wo man ein Team aus Estland jetzt, das man schlagen muss, auf dem Weg in die Conference League geschlagen hat. Es ist schwierig, das abzusehen. Das Schönste aus Rapid-Sicht ist wahrscheinlich, dass man mal 6 Punkte vor der Austria liegt. Aber wahrscheinlich verliert man dann eh wieder die Davis, nicht? Und ich glaube, weil da, dass es noch zu früh ist, ein bisschen, um da wirklich Prognosen zu ziehen für diese Bundesliga-Saison, ob dann Salzburg, wie der Luki meint, schon im April als Meister feststeht oder ob es vielleicht doch wieder ein Drei- oder Vierkampf wird, wie man es letzte Saison so schön erlebt hat.
Peter, deine Eindrücke bis jetzt, was da passiert ist in der Bundesliga, ist Salzburg vorne und es kommen dann drei, vier Mannschaften auf Augenhöhe, ist Salzburg vielleicht auch auf Augenhöhe, weil man es noch nicht genau weiß. Ist natürlich so, also Salzburg ist mir vorgekommen wie Hannover an diesem Wochenende. Hannover hat in Cottbus 38 Chancen gehabt, Cottbus hat drei gehabt und Cottbus hat 3-1 gewonnen. Und ungefähr so war das 1-1 in Wolfsburg ja auch. Aber wo siehst du die Salzburger im Vergleich zu eben Mannschaften wie Sturm, Rapid, LASK?
Also ich bewege mich da in die Mitte rein zwischen den beiden. Ich sehe Salzburg als klaren Favoriten. Da schließe ich mich an. Ob sie so früh Meister werden, traue ich mich nicht sagen. Also, dass sie komplett durchmarschieren, ja, würde den LASK, Sturm, vielleicht Rapid schon auch im Sinne der Spannung hoffen, dass zumindest eine dieser Mannschaften da mithalten kann. Aber ich denke, dass von den finanziellen Möglichkeiten her, dann wie sie den Kader umgebaut haben, da hat man schon gesehen, dass sie was vorhaben und dann, also ich sehe auch Salzburg als klaren Favoriten, aber der LASK, hey, gratuliere, der Start ist super, schauen wir mal, wie es dann im Herbst mit dem Programm weitergeht und auch Sturm ist okay gestartet, Rapid sowieso, also ich habe die Hoffnung auf Spannung noch nicht aufgegeben, aber ja, also dass Salzburg der Favorit ist, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja.
Es wird jetzt bald, Lukas, eine Länderspielpause geben und ich bin sehr gespannt, wie der österreichische Kader aussehen wird. Ich hab mir dieses Spiel am Dienstag, bin ich neben dem Harry Ottawa gesessen vom Kurier, den ihr ja auch gut kennt. Und was für ein Harry in erster Linie auch spricht, neben vielen anderen Dingen, ist, dass er auch Sturm Graz-Fan ist. Und der sagt mir, der Jakob Hödl ist nicht nur ein sehr guter Kicker, sondern der ist auch ein richtig angenehmer Typ. Und ich habe das dann in der Mixzone auch so erlebt. Und ich wage jetzt mal einen ganz, ganz gewagten Vergleich. Ich wage einen gewagten Vergleich, Lukas. Aber spielerisch glaube ich, er ist noch sehr jung, spielerisch glaube ich, dass der jemand wie Christoph Baumgartner werden könnte. Einfach von der Art, wie er spielt und auch von der Statur her, ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Wie viel glaubst du, Lukas, wird denn Ralf Rangnick, und der Hödl ist ja nicht der Einzige, aber wie viel Umbruch erwartest du? Und wenn ja, hast du Namen, die du Ralf Rangnick jetzt, ich weiß, er hört uns sklavisch, ans Herz legen könntest?
Ich habe die Frage jetzt leider nicht ganz gehört aus Internetproblemen, aber ich bin auch gespannt, wie dieser Kader ausschauen wird. Und ich hoffe irgendwie stark, dass der Hödl dabei ist. Ja, also warum nicht? Warum nicht genau jetzt? Wäre ja der richtige Zeitpunkt, oder? Nach einem großen Turnier mal was zu wagen, mal zu experimentieren von mir aus. Es ist ja diese lange Länderspielpause dann, also
Ja.
ein bisschen haben wir noch hin, gell? Ein bisschen mehr als einen Monat, glaube ich. Aber dann sind es ja, glaube ich, sogar 4 Spiele in diesem, oder? Es
Es
ist auf
ist
jeden Fall
diesmal
so ein
deutlich
doppeltes,
länger,
ja.
ja.
Ja, genau. Ich glaube, es sind 4 Spiele sogar. Doppeltes Länderspielfenster, um dann nicht im Oktober gleich wieder eins zu haben, glaube ich. So ist das irgendwie gedacht. Also ja, wenn dann ja jetzt, oder? Jetzt irgendwas aufbauen, was probieren, vielleicht auch, naja. auf der Torhüterposition. Da gibt es auch ein paar junge Kandidaten. Riskiert er da mal was? Ja, Xavier Schitzky hat sich leider ein bisschen angeschüttet bei diesem Gegentreffer gegen den WRC, aber okay. Aber jetzt lenke ich ab von den Sturmspielern, den Jungen.
Nein, nein,
ja,
nein.
Zu Recht. Ich reite die Welle mit dir mit. Mir gefällt er auch und ich freue mich zu hören, dass der ein angenehmer Kerl ist, weil das diesen Eindruck vermittelt er mir auch in diesen kurzen Flash-Interviews, die man im TV zu sehen bekommt. Da wirkt er auf mich auch schon sehr, sehr angenehm und der redet gut. Also ja, alles irgendwie angerichtet. Super.
Ja, über den JP gleich mehr von dir noch, Peter, ganz kurz. Aber Gernot, wer drängt sich denn noch auf? Wer drängt sich in der Bundesliga wirklich auf an jungen Spielern, dass ihn Ralf Rangnick ein und dass eben auch mal zwei Chancen gibt, nicht nur eine Chance?
Also du kennst mich ja, ich verfolge jetzt die österreichische Bundesliga nicht so genau.
Ich weiß, du bist in der La Liga zu Hause, das weiß ich doch.
Das ist schwierig. Ich habe ja letzte Saison eigentlich doch, wenn wir jetzt wieder bei Rapid sind, einiges von dem Potenzial von Nicolas Wurmbrand gehalten. Aber der schafft es ja auch nicht momentan, sich bei Rapid wirklich in Szene zu setzen. Sonst, ich sehe nach wie vor, aber auch wenn er nicht mehr so jung ist, beim Yusuf Demir extrem viel Potenzial, wenn das seinen Kopf einmal auf die Reihe bekommen würde. Ansonsten würde mir jetzt auch eben der Hödel einfallen. Ansonsten würde ich das eher dem Peter oder den Lukas beantworten lassen, die Bundesliga doch deutlich näher verfolgen, als ich das tue.
Peter, take it away. JP, ich sage, er muss bei Sturm bleiben, weil wenn er jetzt in die zweite deutsche Bundesliga geht, dann wird er dort wird er vielleicht spielen, aber in der ersten deutschen Bundesliga wird er wahrscheinlich weniger spielen. Was kann der Junge jetzt schon? Und bin ich komplett verrückt, wenn ich sage, er könnte ein bisschen wie der Baumgartner werden?
Also ich sehe es auch so. Ich bin gespannt, wie groß der Umbruch im Nationalteam tatsächlich wird. Denn ich glaube nicht, dass es das extrem radikal ausfallen wird, weil die meisten aus der aktuellen Generation können ja zumindest noch einen Zyklus spielen Richtung Europameisterschaft oder denen vertraut er. Aber in gewisser Art und Weise werden Adaptierungen stattfinden. Und da gilt es zu schauen, wem traut man den Sprung Richtung Europameisterschaft 2028 zu. Und da steht JP Hödl ganz oben auf der Liste, glaube ich. Also mit bei den ersten Namen, die da kommen. Ich rechne auch damit oder spekuliere, dass er jetzt schon dabei sein kann. Ist ein langer Lehrgang. Teamchef Ralf Rangnick schaut sich die Spieler ja sehr gerne selber an. Da hat er jetzt ausreichend Gelegenheit dazu. Und er muss ja nicht gleich in eine Führungsrolle schlüpfen. Also der kann ja da rein sich langsam reinspielen. Und das traue ich ihm absolut schon zu. Ich glaube, er bringt viel mit, was diesem Team, das doch ein bisschen in die Jahre gekommen ist, sehr, sehr gut tun würde. Und das ist eine gute Mischung auch abseits des Felds zwischen Bodenständigkeit und unglaublichen Frechheit im positivsten Sinne, dass er sich einfach nichts pfeift. Ja? Und das könnte auch auf Nationalteam-Ebene sehr gut passen. Also ich denke schon, dass er da eine gute Chance hat, zu den ersten Nachrückern zu zählen, die ich sonst nicht zwingend allesamt in der Bundesliga suchen würde. Also da gibt es ja auch ein paar junge Legionäre, wie Schuster ist in die Premier League gewechselt, um einen Namen zu nennen, die eventuell, sofern es dort funktioniert, muss man natürlich schauen, auch schon eine Chance bekommen könnten. Und auch perspektivisch gesehen ist natürlich auch, wenn wir bei Sturm sind, Weinhandel schon ein definitiver Kandidat fürs Nationalteam. Da muss man halt schauen, der ist 17, da gibt es ihn schon noch 2 Jahre und auch ein Matura-Jahr dazwischen. Ja? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich denke schon, dass man auch Interesse dran haben sollte, so quasi die Schule abzuschließen, und ich hoffe, dass er das auch hat. Nichts Gegenteiliges gehört bisher. Und ja, also das ist schon ein gewisser Unterschied zwischen den beiden.
Wir schließen den Fußballteil mit jener Frage an Peter Altmann, die sehr, 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 sehr tricky ist ein bisschen. Lukas hat vorhin gesagt, Fabio Jungelitsch ist möglicherweise zitabel in seinen Interviews. Modisch finde ich das sehr, sehr spannend, was er angeboten hat, der Sturmcoach, am Dienstagabend. Aber das mal beiseite. Was ist der Ingolic für ein Typ? Ja, also ich bin natürlich als Sturmfan Ivica Osim, dann kommt mit kurzem Abstand Otto Baric. Und dann muss ich mir überlegen, dann ist für mich vielleicht sogar schon Walter Rudischer der Dritte, an den ich mich gerne erinnere. Und dann kommt einmal lange nichts. Aber was ist Fabio Ingolic für ein Typ? Was hast du für einen Eindruck jetzt, wo er das erste Mal wirklich eine Vorbereitung durchmachen konnte?
Also seit Franco Fodors Schal habe ich mir über
Franco Fodor, ja.
Von Sturmtrainern eigentlich noch keine Gedanken gemacht. Fabio Ingolic zeichnet eine Klarheit in seiner Herangehensweise aus, die dem Verein schon gut tut. Es ist jetzt vielleicht nicht oder keine Klarheit, die er in der Kommunikation nach außen wählt, weil da, glaube ich, spricht er schon, da schießen ihm so ähnlich wie mir manchmal 13 Gedanken gleichzeitig in den Kopf und dann wird die Antwort auch dementsprechend lang. Aber das passt ja auch so. Ich finde, das hat auch Potenzial für gute legendäre Interviews, wie der Lukas schon gesagt hat. Aber in seiner Herangehensweise ist er unglaublich strukturiert, sehr klar, weiß genau, was er will, vermittelt es auch. Und es ist ja, worauf kommt es an? Ja, dass er natürlich genau da in der Mannschaftsführung weiß, wo er die Mannschaft hinentwickeln will. Und ich glaube, da gibt es wenig Diskussion von seiner Seite her, dass das schon Hand und Fuß hat, wo er dahin mag.
Das höre ich gerne. Und den Hausanzug, den er da am Dienstagabend getragen hat, der kommt doch bei seiner Frau wahrscheinlich sehr gut an.
Ja, es ist halt eine andere Generation, so als wir sind, und das sollte man schon auch dazu sagen. Ich meine, okay, er ist 34 gut. Jahre alt, also in Osim-Sphären ist er von der Lebenserfahrung knapp nicht. Ja, das muss man schon auch einrechnen. Aber ich habe lieber einen Trainer, wo man die Fantasie haben könnte beim Verein, dass er sich in gewisse Sphären entwickeln kann. Und das muss er schon noch tun. Also der hat auch noch Entwicklungsarbeit vor sich. Aber ich traue es ihm zu, dass das eine interessante Karriere wird. Und bisher nichts gesehen, was dagegen spricht.
So, ich muss mich kurz jetzt mal in einer Pause mit der Siebenschwänzigen selbst geißeln, weil ich Franco Foda verdrängt habe als Meistertrainer von Sturm Graz. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit dem Lukas und mit dem Gernot zum echten Sport, wie wir gesagt haben.
Ja, hallo, grüß euch, hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, es ist die Big Show 774 und ich sitze seit Tagen vorm Fernseher, Gernot, und denke mir, können wir Österreicher denn gar nichts? Ja, es ist eine Enttäuschung nach der anderen, es ist nicht zu glauben, und dann kommt aber ein Schwimmer ins Finale, über 200 Meter Brust ist es, glaube ich, korrigiert mich bitte sofort, wenn ich am Blödsinn rede. Dann haben wir einen Hürdenläufer, der es über die Lucky Loser-Regel in die 110 Meter Hürden geschafft hat ins Finale. Also können wir vielleicht doch ein bisschen was. Wie schlimm ist es um den österreichischen olympischen Kernsport bestellt, Gernot? Fang egal beim Schwimmen oder bei der Leichtathletik an.
Ja, also wenn man es mal so aufgreift, wie du gesagt hast, muss ich sagen, also die ersten beiden Tage von den Schwimmbeckenbewerben, die waren schon sehr ernüchternd. Also da war glaube ich, zwischendurch mal ein 29. Platz oder ein 32. Platz das beste Resultat. Wir sind meilenweit an allen Semifinals vorbeigeschwommen. An Simon Bucher, der im Vorfeld nicht zu Unrecht gesagt hat, er sieht sich über 50 Meter Schmetterling schon wieder als einer möglicher Medaillenkandidat, ist nicht einmal ins Semifinale gekommen. Und dann kam eben gestern der Luka Mladenovic und hat dort nicht nur das Finale erreicht, sondern hat das als Zweiter erreicht und mit einer Bombenzeit, wo er den Uraltrekord von Christoph Rothbaum über eine Sekunde verbessert hat. Und jetzt am Vormittag ist ja auch sehr erfreulich, der noch jüngere 18-jährige Christian Giefing als Vorlaufschnellster zumindest wieder in ein Semifinale aufgestiegen, über 200 Meter Freistil, und hat dabei so nebenbei noch den Rekord von Felix Auböck geknackt. Also wir können wieder schwimmen, oder sagen wir so, wir Wir haben unsere Erfolgserlebnisse. Und das ist sehr erfreulich, weil also es können natürlich auch ein Simon Bucher kann super schwimmen, über 50 Meter Strecken, da gehört immer ein bisschen Glück auch dazu. Oder halt, wenn du am Start schon diese Zehntelsekunde nicht hast, dann ist das einfach so eng beisammen. Die Iris Julia Berger hat ein Semifinale geschwommen, die weiß auch, dass sie noch mehr kann, war ja auch enttäuscht, dass sie dann nur 16. geworden ist, unter Anführungszeichen. Man muss auch sagen, es ist diese EM im Vergleich, man ist vielleicht dort mit zu hohen Erwartungen reingekommen nach der Medaillenflut von vor 2 Jahren in Belgrad, weil, wo die sehr schwach besetzt war, weil sie kurz vor den Olympischen Spielen war. Heuer ist alles dabei, was Rang und Namen hat, nicht? Von Marchand über Popovic, Milak. Also es gibt, glaube ich, keinen großen Namen, der diese EM auslässt. Und das sieht man auch, wie hoch die Dichte da ist.
Also wenn und, man meint, ja. Ja, nee, nur ganz kurz, wenn man mein debiles Grinsen jetzt sehen könnte. Ich habe gerade mir visualisiert, wie wir drei Experten die Alexandri-Schwestern im Synchronschwimmen beerben könnten. Das wäre es genau. Zara Hulber-Bachler im Becken beim Synchronschwimmen. Das wäre es gewesen. Ja? Und da würde uns, ich glaube, Lukas, da wird man sogar noch eine nie angehängt bekommen vom österreichischen Schwimmverband. Aber das nur zwischendurch.
Ich freue mich auf deinen Ausdruck. Der Ausdruck ist so wichtig beim Synchronschwimmen, auf deine bösen Blicke. Ja.
Was mir taugt bei den Schwimmen...
Ihr müsstet mich da retten, weil ich würde nach 10 Sekunden unter Wasser, geht mal die Luft aus, nicht? Und dann würde ich absaufen. Also das wird nichts mit dem Synchronschwimmen bei mir.
Also beim Lukas und bei mir, ich bin schon länger nicht mehr schwimmen, wir sind ja auch brav im Becken, wir beide. Also Lukas sicherlich braver als ich. Lukas wollte ja auch während der French Open schwimmen gehen, wo mir nicht reingelassen hat, wenn ich kurz daran erinnern darf, weil bei, was war das nochmal, Lukas, bei über 25 Grad durften dann nur Anwohner in dieses Bad, wenn ich mich richtig
erinnere. Genau, erinnere. Ja. Dann ist das Schwimmbad für Anrainer reserviert und du brauchst irgendeinen QR-Code, den ich nicht hatte und den mir auch niemand hergeben wollte. Und ich wollte natürlich in der Seine schwimmen in Paris, ja. Aber die machen erst im Juli auf, weil im Mai, wo es 35 Grad gehabt hat in Paris, da ist noch keine Badesaison. Ja. Naja, schade.
Schade, ja. Gibt es realistische, Luka Mladenovic, ist das eine realistische Medaillenchance? Und ich habe letzte Woche ja mit dem Lars Becker gesprochen, Gernot, der für den RBB natürlich aus deutscher Sicht das meiste betreut. Und da haben wir natürlich schon auch drüber gesprochen, naja, dass viele deutsche Schwimmer auch in den USA, in den Colleges trainieren. Wie schaut es da bei den Österreichern aus? Sind die eher in Österreich am Training oder gibt es da auch einige, die, so wie es Markus Rogan ja auch gemacht hat, in den USA trainieren?
Also es gibt schon einige, die rübergehen und also die, das sind in der Regel, sind das die Top-Leute, die dann entweder in die USA oder Felix Sorbeck war auch lange in England geschwommen sind an Universitäten, weil dort halt die Konkurrenz schon noch einmal größer ist und du viel bessere Trainingspartner hast. Der Luka Mladenovic ist eben einer von denen, der war lange in Michigan, jetzt ist er in Texas, trainiert dort auch mit dem legendären Schwimmtrainer Bob Bowman jetzt, der Michael Phelps und Léon Marchand mitgeformt hat. Ein anderer ist der Martin Espenberger, der bei den Olympischen Spielen in Paris für die beste Platzierung eines Österreichers gesorgt hat, als sechster über 200 Meter Schmetterling. Und das ist sicher der richtige Weg. Also wenn du ganz nach vorne kommen willst, ist das, glaube ich, im Schwimmen das schon besser als, ich meine, wir reden seit Jahrzehnten, kommt mir vor, darüber, dass die heimischen Schwimmhallen teilweise nicht so ideal sind. Mit der Bahnenverteilung in der Stadthalle haben schon die Jukic gekämpft, nicht? Die haben es auch, obwohl die sind über Wien in die Weltspitze vorgekommen. Also es geht natürlich auch so. Aber wenn du die Möglichkeit hast und das mit dem Studium gut vereinbaren kannst, dann ist das sicher ein Gewinn. Ist ja nicht nur der Österreicher, auch ein Léon Marchand hat ja eben zum Beispiel am College in den USA seinen Weg gemacht.
So, und das Gleiche geht natürlich auch, und was für eine Überleitung von mir jetzt, Lukas, was für eine Überleitung, das Gleiche geht natürlich auch für die Leichtathleten und Leichtathletinnen, die allerdings auch irgendwo, es muss ein Leichtathletiknest in Leibniz geben, oder? Hürdenlaufen in Leibniz. Ich habe dort öfter Baseball gespielt, aber mir sind dann nie Hürden untergekommen. Entsteht sowas, und da kann der Gernot vielleicht auch was dann dazu sagen, aber entsteht sowas dann immer eher aus Zufall? Ist das dann eine Privatinitiative, dass da plötzlich jetzt Spitzen, also europäische Spitzenläufer herkommen? Oder hat da der österreichische Leichtathletikverband ein bisschen mitgemischt? Wie kann sowas zustande kommen, Lukas?
Ja, es gibt so einzelne Nester und natürlich viel auf Eigeninitiative. Gibt es ja durchaus auch die Parallele. Jetzt gehe ich doch nochmal auch zurück zum
Ja,
Schwimmen.
bitte.
Ja, es gibt schon auch die Parallele zum Tennissport. Ja, du musst schon sehr schnell mal, wenn du das professionell betreiben willst, Österreich auch verlassen, wenn du wirklich auf Weltklasse-Niveau kommen willst, um eine Chance zu haben. Ja, auch die schnellste Österreicherin, die Iris Berger, die da Gernot angesprochen hat, auch die trainiert in Dänemark. Ja, also die suchen sich dann schon ihre Optionen eben im Ausland. In der Leichtathletik ist das zum Teil auch der Fall, aber nicht so extrem, würde ich meinen. Ja, also es ist schon so, dass der Lukas Weiß-Heidinger in der Südstadt seine Diskus wirft. Ja, der Enzo Diesel, der ist eben durchaus in der Steiermark am Trainieren. Die fahren dann halt immer wieder auf Trainingslager. Ja, ich weiß, dass die Schweiz ein beliebtes Ziel ist für, ja, durchaus für Höhentrainingslager auch, dass man dort vor allem als Läufer etwas einschiebt. Aber da sehe ich das noch nicht so extrem. Da haben, glaube ich, auch schon mal hier gesprochen, dass der Leichtathletikverband sich eben da so kleine Sachen rauspickt. Die haben, ja, es gibt dann drei Springer, der sich super entwickelt hat aus Oberösterreich, der Andy Ruskingly. Es gibt, ja, noch einen zweiten Diskuswerfer. Das sind alles so ein bisschen natürlich Eigeninitiativen, recht kleine Teams, aber das funktioniert schon sehr konzentriert, sehr fokussiert auf einzelne wenige Sachen, die dann eben doch anfangen zu blühen. Und da ist es bei der EM dann doch eher möglich. Da gelingt es auch öfter, dass sie auf persönliche Bestzeiten ranlaufen, die erreichen beim Schwimmen. Ja, da finde ich schon ein bisschen frappierender, weil da fehlen, also vor allem bei der Frauenseite, ja, da fehlen ja die großen Nationen noch, USA, Kanada, Australien, eine Summer McIntosh, die Kanadierin, eine Katie Ledecky. Ja, das sind, also bei den Frauen ist das noch extremer. Wenn du dir die Medaillengewinner anschaust von 2024, da ist es ganz extrem, dass da eigentlich von außerhalb von Europa die Medaillenkandidatinnen kommen. Bei den Männern war das nicht so extrem zu sehen, aber ja, dementsprechend muss der gerade bei der EM irgendwie schon vorne mitschwimmen können, damit es dann auf der größten Bühne auch eine Chance hast. Gut, in der Leichtathletik, auch da wird ein Enzo Diesel dann nochmal mehr Probleme bekommen, wenn das nicht nur Europäer sind. Aber hey, fünfter Platz bei seinem ersten EM-Finale ist schon sehr cool. Das ist ein super Ergebnis, das man auch Leuten vermitteln kann. Die Geschichte kannst du auch erzählen. Das ist natürlich schwieriger, wenn du sagst, dass der Lukas Edel persönliche Bestleistungen schwimmt und er Platzierungen außerhalb der Top 30 erreicht bei der Schwimm-EM. Ja, da musst jetzt schon lange erklären, was der erreicht hat. Ja, und das ist ja, das muss das Ziel sein, bei dem großen Höhepunkt Europameisterschaft da zu sein, persönliche Bestleistung, ja, im Idealfall zu erreichen, und dann wird auch drüber geredet, wird auch über dich geredet, und na klar, das nimmt sich jeder vor, es geht nicht immer auf, aber ja.
Ja, und da vielleicht auch noch mal kurz einzuhacken, also in der Leichtathletik ist es tatsächlich nicht so, dass du als Österreicher in die USA gehen musst, um da wirklich den Erfolg zu haben. Es haben ein, zwei versucht, tatsächlich ist das, wenn ich jetzt an den Niki Franzmeier zum Beispiel denke, nicht so wirklich aufgegangen. Ich glaube, wie der Lukas richtig gesagt hat, da hängt sehr viel an der Privatinitiative und vor allem oft an ein, zwei richtig engagierten Trainern, die wirklich ihre ganze Zeit nehmen, die teilweise nicht einmal ein Gehalt bekommen oder was weiß ich was, und dann von Kindesbeinen an mit den Athleten arbeiten. Das ist dann zum einen eben, weil der Ludwig Andy Ruskingly genannt hat, eben die Wertner-Brüder, die seit Jahren schon mit den Kinderzehnkämpfen beginnen und da viele Athleten hinausbringen, wie die Sarah Lager zum Beispiel, jetzt eben der Andy Kingley, und wirklich herausfinden, wo passt der Athlet, die Athletin wirklich gut hinein. Beim Fall Enzo Diesel ist das die Beate Hochleitner, die den seit Jahren trainiert, und das ist eine Symbiose, wo dann auch später der Christoph Franz dazukommt. Das wirklich extrem gut funktioniert. Und natürlich der Gregor Högler nicht zu vergessen, der die Werfer, also auch Lukas Weiß-Heidinger war zuerst natürlich beim Sepp Schopf, der mittlerweile leider verstorben ist, und dann auch die Vicky Hudson übernommen hat. und unglaublich viel Arbeit hineinsteckt und wo dann die Leute dann auch meistens dann noch kleine, feine Teams mit einem Physio oder was weiß ich darum herum aufbauen und so einige wenige österreichische Leichtathleten an die europäische oder sogar an die Weltspitze heranführen.
Ja, Dr. Georg Wertmann, ich kann mich sogar erinnern noch, 84 war es, Gernot, oder? In Los Angeles.
84 oder 88, ich bin jetzt selbst nicht mehr...
Ich meine, ja, und das waren auch die Zeiten, als wir noch Dietmar Melonik hatten, über 5000 Meter. So alt bin ich schon, daran kann ich mich erinnern. Ilona Gusenbauer kann ich mich nicht mehr erinnern, das war sogar vor meiner Zeit. Jetzt müssen wir noch ganz kurz, weil es angesprochen wurde, ich bin ja immer der große Bremser, damit nicht alle narrisch werden, Lukas, aber wenn ich sehe, wie souverän Lili Tagger sich für Cincinnati jetzt qualifiziert hat, ich bin kurz vorm narrisch werden, also noch nicht ganz, ich bin noch da, aber und ich habe gesehen, also ich, komischerweise, also jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, ich habe noch nicht gesehen, gegen wen sie spielt in der ersten Runde.
Es sind noch nicht alle Qualifikationsmatches durch.
Ah, stimmt, die warten ja noch, sondern die könnte, wenn sie ganz oben reinkommt, könnte sie in der zweiten Runde gegen Sabalenka spielen, denn die wird sie nicht hoch gewinnen. Aber kann bitte irgendjemand von euch beiden auf die Bremse treten, weil dieser Sieg in Prag, vor allem gegen Krejcikova, das war outstanding. Und ich hätte gedacht, dass sie auf Hartplatz viel mehr Probleme hat mit ihrer Rückhand vor allen Dingen, wenn sie keine Zeit hat, aber es schaut nicht so aus. Und gegen die Montgomery, okay, das ist eher Doppelspezialistin, aber die muss man erst einmal so wegbügeln. Ich bin kurz davor, narrisch zu werden, Lukas. Fahr mich ein, bitte, oder Gernot.
Ja, es könnte ein unterhaltsamer Herbst werden, oder? Also ich, na klar, hat man glaubt, auf Sand funktioniert es am besten, aber also ist ja jetzt auch im vergangenen Herbst schon so gewesen, dass sie auf Hartplatz reüssiert hat und scheint ihr wirklich zu liegen. Oder ist es jetzt so, dass sie es jetzt erst greift? Sie hat ja den Griff auf der Vorhand umgestellt. Ja. Spielt das eine Rolle? Hat ein bisschen was am Schläger verändert, hat sie uns da in Rom herum erzählt. Vielleicht ist das etwas, was sich jetzt erst eingespielt hat und deswegen wirklich... ein Rädchen ins andere greift, aber ist schon cool, wenn du top gesetzt in der Quali bist, dann hast du quasi ein bisschen auch einen Druck, hey, jetzt, verdammt, jetzt bin ich da gerade und gerade nicht reinkommen, kommt da recht locker rein und ja, es könnte ein unterhaltsamer Herbst werden, ne? Also ja, narrisch werden, ja, warum denn nicht, lass ihr eine gute Auslosung in New York zukommen und du berichtest dann drüber, wie es dort läuft, weil du ja vor Ort sein wirst, nehme ich an.
Ja, ich bereite mich schon vor, hinzufliegen. Gernot, dein Eindruck?
Ja, also ich muss auch sagen, also dieses Match gegen Krejcikova oder auch das Finale dann, also das waren, glaube ich, die besten Spiele, die ich von der Lilly gesehen habe. Ja. Und also die Entwicklung ist wirklich bemerkenswert. Also wenn mir das, ich habe ja letztes Jahr, als ich sie in Amstetten das erste Mal live gesehen habe, damals war sie, glaube ich, noch Nummer 370 der Welt oder so, da habe ich zu ihrem Onkel, den wir auch alle sehr gut kennen, gesagt, ja, dass deine Nichte nächstes Jahr eine Top-100-Spielerin sein wird. Dass sie jetzt schon in den Top-50 steht, das hätte ich jetzt so unbedingt auch nicht erwartet, muss ich sagen. Ich finde halt, das Potenzial von ihr ist halt enorm mit dieser Athletik, mit dem Aufschlag, wenn er kommt, wenn die Vorhand kommt, ist eine richtige Waffe. Dass das auf Hardcourt auch so gut funktioniert, wo sie ja doch vor allem auf Sand groß geworden ist, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Und was halt für mich ein bisschen dann noch das Fragezeichen ist, wie konstant sie die Leistungen bringen wird. Es kann auch mal mit ihrer Spielweise, die ist natürlich sehr aggressiv, da ist sehr offensiv, wenn dann halt die Bälle vielleicht nicht so genau jetzt immer innerhalb der 5 cm vor der Linie landen, wie gegen die Krejcikova, kann das dann natürlich auch so ein Match mal in die andere Richtung kippen. Aber das ist ja auch völlig egal im Prinzip, weil wenn du mit 18 da in den Top 50 stehst, eben so ein Turnier spielst und sie bringen dir trotzdem die Leistung, also wenn ich von fehlender Konstanz spreche, meine ich das auf sehr hohem Niveau, weil sie zeigt ja immer wieder konstant sehr gute Leistungen. Also, und es wird, also man soll jetzt trotzdem ein bisschen den Ball flach halten vielleicht.
Ja,
natürlich. Nicht zu erwarten, dass sie jetzt da gleich bei den US Open komplett durchstartet. Aber es zeigt halt auch, dass im Damen-Tennis natürlich doch einiges möglich ist. Ich meine, siehe eine 16-jährige Ljutova, die dann auch plötzlich aus dem Nichts kommt und ein Turnier gewinnt.
Ja, und die Lilly bringt halt, wie du sagst, Gernot, die bringt halt was mit, was man nicht kaufen, ist die Größe. Wenn man jetzt gesehen hat, auch heute in der Nacht ein Rybakina, das ist einfach so ein riesiger Vorteil, wenn du so einen Aufschlag hast. Und der von der Lilly ist bei weitem noch nicht so gut wie der von Rybakina, aber könnte natürlich werden. Das kann schon richtig viel Spaß machen. Burschen, womit beschäftigt euch am Wochenende? Lukas, was wird der Main Event sein für dich an diesem Wochenende? Du bist ja immer mehr, finde ich, mit der österreichischen Fußball-Bundesliga betraut. Wirst du das große Glück haben, einen der beiden glorreicher Wiener Vereine vielleicht sogar live zu sehen?
Heute Abend Austria gegen Beitar Jerusalem. Schau ich
Das ist ein
mal an.
Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn.
Aber jetzt wirst du lachen am Wochenende. Österreich gegen Deutschland in welcher Sportart?
Hockey wahrscheinlich.
Faustballschatz, schätze ich.
Es ist Volleyball. Das letzte
Volleyball.
Vorbereitungsspiel vor der Europameisterschaft der Frauen. Die geht in 10 Tagen, glaube ich, los oder in 8 Tagen. Österreich ist zum ersten Mal. Er hat sich zum ersten Mal sportlich qualifiziert für eine Europameisterschaft und wird in Brno, nicht unweit von Wien, mitspielen. Und ich schaue mir das an und werde mich auf die Suche nach Geschichten begeben.
Ist das noch die Dusiker Halle? Gibt es da überhaupt noch die Dusiker Halle?
Nein,
Nein.
nein, nein, nein. Sportarena Wien, ein Schmuckkästchen. Naja, man ist ja schon zufrieden mit so einer kleinen neuen Halle. Ja, die ein bisschen, wo die Decke zu niedrig ist, um Tennis-Matches auszutragen. Ja. Also es ist ja eigentlich ein Jammer. Aber dort wird Volleyball gespielt, dort wurde auch schon Basketball gespielt, Handball-Länderspiele haben dort stattgefunden. Es ist eine kleine, nette Sportarena Wien, eh neben am Happel-Stadion,
Okay.
da, ja, gleich daneben, da wo das Dusiker-Stadion früher auch war, ja.
Leichtathleten
Ja.
können auch dort trainieren und laufen und
Genau.
werfen. Und so.
Gernot, du wirst dich eher auf die Leichtathletik oder eher auf Schwimmen stürzen oder ist das bei dir 50-50?
Ja, ich werde beides mit betreuen, mit verfolgen. Schiele natürlich jetzt auch gespannt noch zu den Tennis Masters in Kanada bzw. Cincinnati. Wo ja übrigens auch ein sehr interessanter Faktum, weil wir vorher vom College-Sport ge gesprochen haben, dass das erstmals jetzt in Kanada ein Masters ist, wo alle 4 Semifinalisten College-Tennis gespielt haben. Also auch, vielleicht geht es auch da die Entwicklung in diese Richtung. Würde ich jetzt noch nicht so fix unterschreiben, aber sehr, sehr interessante Entwicklung auch momentan wieder im Tennis, dass da doch der ein oder andere Spieler nachrückt.
Ja, früher mal bei Dominics Hassgegner, Kevin Anderson, war das noch was Besonderes, dass man gesagt haben, okay, der war ein herausragender College-Spieler. Jetzt werden es dann doch immer mehr. Und im Endspiel, das nehme ich jetzt vorweg, weil der Tennisteil kommt erst später, aber dann haben wir schon gestern aufgenommen, Brandon Nakashima, der gegen Rafael Jodar gewonnen hat, gegen Ben Shelton, der gegen Leonard Tien gewonnen hat. Euch beiden wünsche ich ein herrliches Wochenende. Das war's mit dem Österreich-Teil in der Big Show 774. Kurze Pause.
Grüß euch, ich bin die Lisa Hauser und ihr hört heute Sportradio 360.
Es ist die Big Show 774 und es gibt so viele Themen im Motorsport. Da freue ich mich wie jede Woche, dass Stefan der Voice Heinrich ein paar Minuten Zeit für uns hat. Grüß dich, der Voice.
Ja, dann, wenn ich mit dir, lieber Jens, und mit den Zuhörern rede, dann ist es immer gut, da muss ich in den Schatten. Das ist bei den Temperaturen ja eine große Erleichterung.
Ja, wir wollten natürlich Eddie auch dabei haben, wie jede Woche. Aber Eddie, wir wünschen alles Gute in Richtung Bremen. Hat eine OP am Zahn hinter sich und das ist nie eine Freude. Und nächste Woche wieder ein alter Frische dabei. Ja, wir wollen natürlich über die MotoGP sprechen, vielleicht auch über Mick Schumacher. Aber The Voice, fast brandneu ist in der Formel 1. Higher and Fire, wie man es im amerikanischen Motorsport kennt, wobei wir das ja auch beim Red Bull Team im vergangenen Jahr gesehen haben, als Christian Horner entlassen wurde. Aber Cadillac hat den Verantwortlichen ausgetauscht und normalerweise sagt man im gegenseitigen Einvernehmen. Aber wenn ich das richtig mitbekomme, in diesem Fall überhaupt nicht im gegenseitigen Einvernehmen. Was ist da los?
Na, der Zeitpunkt fällt schon mal auf, dass es Verschiebung geben kann im Management, ist klar. Wartest du aber eigentlich immer die Saison ab und machst es dann in der Off-Zeit im Winter. In diesem Fall hat man auch tatsächlich durch den Zeitpunkt, nämlich jetzt, und durch die Äußerung vor allem vom Oberchef von Dan Townris, der zusammen mit den Andrettis, ja, das Andretti-Team, Vorläufermannschaft, das der Cadillac-Mannschaft zusammen mit aufgebaut hat und die Hauptanteile hält. Auch durch dessen Äußerung haben wir den Eindruck, das ist ziemlich ad hoc gegangen und kam nicht nur für uns, für die Öffentlichkeit, sehr überraschend, sondern auch vor allem für Graham Lowndon, der das bisher 4 Jahre diese Aufbauarbeit gemacht hat, durchaus auch ein Mensch mit sehr viel Formel-1-Erfahrung über die Jahrzehnte. Aber tatsächlich hat man mit dem wohl am Morgen gesprochen und gesagt, du pass auf, das geht nicht mehr. Du bist jetzt weg. Insofern ist dein Hinweis auf Hire and Fire wirklich passend. Es ist ein amerikanisches Team. Es scheint auch sehr amerikanisch dazu zu gehen. Es ist jetzt in der Tat diese Trennung am Mittwoch erfolgt mit einem sehr guten Nachfolger, der tatsächlich noch mehr mitbringt an Vorerfahrung aus Formel 1 und auch dem Weltverband. Der war da auch Technikdirektor bei der FIA. Aber klar ist, dass die Plötzlichkeit des Rauswurfs schon irgendwie Fragen aufwirft. Denn klar ist, Cadillac ist jetzt ein halbes Jahr in der Formel 1. Es ist ein Team, das anders als Audi, die ja sauber übernommen haben, tatsächlich vom Scratch, also vom leeren Papier, komplett neu ein Team aufgebaut hat, was sehr komplex ist. Deswegen ja auch diese Jahre des Vorlaufs, der Vorbereitung. Aber jetzt hat man den Eindruck, dass das tatsächlich irgendwie eine Interimslösung war und der Herr Lowndon jetzt dafür gehen muss, dass Cadillac als neues Team noch keinen einzigen Punkt geholt hat. Das wird zwar etwas anders verbrämt und es wird etwas anders verkauft, aber es ist hat ein Geschmäckle und offenbar liegen dann doch bei einigen der Entscheidungsträger etwas die Nerven blank, was ich nicht so ganz verstehe, denn es ist, wie gesagt, ein komplett neues Team. Man ist näher rangekommen, hat eine Menge richtige Entscheidungen getroffen, unter anderem bei der Fahrerwahl mit Bottas und mit Perez. Die Abstände, die Rückstände sind nicht mehr so groß und komplex ist das Thema, wenn du vom Scratch neu anfängst, die ganzen Zuständigkeiten, hunderte von Mitarbeitern zu holen, in USA eine Zentrale zu haben, ein Headquarter in England. Da muss es dann auch untereinander mit der Kommunikation funktionieren. Also das ist alles sehr, sehr schwierig. Und es ist völlig klar, dass die Ergebnisse so sind, wie sie jetzt sind. Und das kann man ganz sicherlich nicht einer Person anhängen und den zum Schuldigen stempeln. Das ist ein bisschen unglücklich und ungut, diese Entwicklung.
Okay, das wäre so meine Anschlussfrage gewesen, ob du Cadillac als die Enttäuschung der Saison bislang einschätzt oder ob das einfach Growing Pains sind.
Ja, das sind Growing Pains, überhaupt gar keine Frage. Die haben erstaunlich viel in erstaunlich kurzer Zeit geleistet. Wer weiß, wie komplex das Thema Formel 1 ist, muss sagen, das ist absolut alles im Rahmen. Erwartbar, dass da jetzt hektisch agiert wird, ist unglücklich und vor allem die Art und Weise, das geht ja dann auch rum, sollte man nicht vergessen, das geht ja auch rum, wenn so mit Mitarbeitern umgegangen wird. Die Formel 1, das ist eine Szene, eine große Familie, auch wenn man tatsächlich gegeneinander fährt, aber da beobachtet man schon sehr, was da für eine Stimmung in der jeweiligen Mannschaft ist, wenn man vielleicht Wechselüberlegungen hat oder ein Angebot, was ein bisschen mehr Geld bringt. Aber dann wirst du dir das überlegen, wenn du mitkriegst, dass dieses von dir zitierte Hire-and-Fire-Prinzip offenbar da 1:1 umgesetzt wird. Dann würde ich mir das auch zweimal überlegen, ob ich da hingehen soll.
Keine Frage. Ja, die Formel 1 macht noch in dieser Woche Pause. Danach geht es weiter in Sandford mit dem Heim-Grand Prix, dem letzten Heim-Grand Prix auf absehbare Zeit für Max Verstappen. Bleiben wir trotzdem beim Formelsport, denn da geht es ja auch unablässig weiter. Mick Schumacher ist 16. geworden in Portland. Und ich weiß nicht, wie ich das Ergebnis einordnen soll. Heißt das, er arbeitet sich langsam zumindest ins gesicherte Mittelfeld vor? Wäre mehr drin gewesen, The Voice? Ich ahne, dass du den Rennverlauf, wenn schon nicht live gesehen, zumindest dir nachher angeeignet hast.
Ja, es ist das beste Nicht-Oval-Resultat in diesem Jahr von Mick Schumacher. Und das sagt aber eigentlich schon alles. Nach wie vor ist auch zu erwähnen, dass es da große Probleme innerhalb des Strayhall-Teams gibt. Diesmal war es tatsächlich wohl fehlende Topspeed. Das war offensichtlich Portland in Oregon am Fuß des Mount Hood, auch Nike Town genannt. Ist eine sehr schöne Rennstrecke mit sehr langen Geraden. Und wenn du da keinen Topspeed hast, dann verhungerst du halt. Egal, was du an den Kurven so veranstaltest und machst, das nützt dir nichts. Ganz offenbar, seit Freitag bis Sonntag gab es ein technisches Problem mit dem Auto von Mick Schumacher. Ihm haben da km/h gefehlt und das hat er zwar mit gutem Einsatz versucht wettzumachen, ging aber nur sehr begrenzt. Wir haben eine ganz vernünftige Strategie diesmal gehabt. Auch das ja ein Schwachpunkt der Ray Hall Lennigan Letterman-Mannschaft mit ihren Honda-Motoren. Aber das war diesmal okay. Diesmal lag es tatsächlich am Auto selbst. Es waren stumpfe Waffen, mit denen Mick da kämpfen musste. Und insofern wird zwar verkauft als versöhnliches Ergebnis, sehe ich aber nicht so. Das nützt ihm im Grunde alles aktuell nichts. Bei dem Bemühen für nächstes Jahr einen Vertrag mit einem etwas besseren Team, mit besserer Struktur, mit mehr Erfahrung zu bekommen. Auch Portland für Mick, komplett neue Rennstrecke, die zwar seit Jahrzehnten im IndyCar und Champ-Car-Kalender ist, aber für Mick komplett neu. Er konnte vorher auch nicht im Simulator da wieder üben. Insofern sind die Ausgangspositionen einfach bei seinem aktuellen Team nicht gut für Neulingen, nicht einfach. Er hat das Beste draus gemacht und sein erfahrenerer Teamkollege Graham Rahal wurde auch nur 23. Der hat schon IndyCar-Rennen mal gewonnen. Aber es ist der Wurm einfach drin. Auf den Ovalen klappt es ganz gut. Das ist insofern auch zu erklären, als dass ganz offenbar der Mick aus dem Formelsport in Europa, also nicht nur Formel 1, sondern auch Formel 2 und Formel 3, sehr genau fühlt, was der Reifen jeweils kann. Das ist unheimlich wichtig in Europa. Das kann er und das kann er bei dem Oval offenbar auch. Und insofern ist das zwar für ihn eine völlig neue Kategorie, Ovalrennstrecken, die in Europa nicht gefahren werden, aber er kann sehr gut offenbar sich rantasten an die Grenze des Reifens, wenn der in die Rutschphase kommt. Und genau das hat er wirklich im Griff und macht das besser als viele andere der Fahrer dort. Deswegen ist er auf den Ovalen aktuell so stark. Aber auf den Rennstrecken mit Rechts- und Linkskurven, die tatsächlich den europäischen Pisten ähneln, wie jetzt Portland, kommt immer irgendwas dazwischen. Und wenn dann da ein bisschen gefaselt wird vom Team, dass man ja eine Siegchance gehabt hätte, zumindest Podium, und dann eben leider technisch was schiefgelaufen sein, dann ist das einfach keine vernünftige, nachvollziehbare Erklärung. Und Mick hat kein gutes, greifbares Ergebnis auf den Standardstrecken. Das ist sehr ärgerlich und erschwert momentan nicht die Suche nach einem guten Cockpit für 2027.
Man könnte auch sagen, es ist Quatsch, hier von einem Podium zu sprechen. Aber das, was du da beschreibst, ist natürlich schon erstaunlich. Man würde ja wirklich denken, dass Mick Schumacher auf Nicht-Ovalstrecken einen Vorteil hat, weil er die halt kennt aus Europa. Und dass es ihm um Oval fast besser geht als auswärts. Na gut, also wir werden uns über dich auf dem Laufenden halten. Und ich habe auch kurz reingezappt, aber ich weiß gar nicht, in welcher Runde das war und bin auch schnell wieder rausgegangen. Jetzt habe ich Eddie am Sonntag noch gesehen, also gewohnt souverän und lässig, im Sky-Studio in München dagesessen ist und prognostiziert hat, dass der Reifenflüsterer Ai Ogura in Silverstone den Grand Prix gewinnen wird. Da ist er, aber man kann nicht sagen, dass er falsch gelegen ist, Eddie. Man muss nur sagen, dass Ai Ogura rausgeflogen ist. Also vielleicht hätte er es gewonnen, wenn er es zu Ende gefahren wäre, aber korrigier mich bitte, aber ich meine, gelesen und gehört zu haben, dass Raul Fernandes der 12. Sieger in den vergangenen 12 Jahren in Silverstone war. Oder ist es der 10.? Jedenfalls, es gewinnt offenbar jedes Jahr jemand anderer in Silverstone. Warum ist das so, der Voice?
Man könnte flapsig sagen, kurz zusammengefasst, weil Marquez Silverstone nicht besonders mag.
Ja.
Der hat da tatsächlich auch nur einmal gewonnen. Aber wenn du seine Statistik anguckt, ist das ja schon was sehr Außergewöhnliches, dass Superstar Marc Marquez in Silverstone in den letzten 12 Jahren auch nur einmal gewinnen konnte. Klar ist aber auch die Rennstrecke, und das haben wir letzte Woche bei dir hier während der Vorschau auf den MotoGP-Lauf in Silverstone schon gesagt, es ist einfach Aprilia-Terrain. Diese Maschine, auch die aktuelle 2026er Aprilia, liebt schnelle Kurven und die hasste in Silverstone zuhauf. Wir kennen es ja auch aus der Formel 1. Und tatsächlich Podium-Lockout im Sprint am Samstag für Aprilia, drei Aprilia auf den ersten drei Plätzen, am Sonntag genau das Gleiche. Und warum nur drei? Weil, wie du gerade gesagt hast, Ayagura ungewöhnlicherweise mal einen Fahrfehler gemacht hat. Das haben wir in diesem Jahr, glaube ich, erst einmal vorher gesehen. Ein Muster an Konstanz sonst und tatsächlich auf einer Rennstrecke mit sehr schnellen Kurven, die tatsächlich für starken Reifenabbau sorgt, war er natürlich einer der erklärten Favoriten, weil er Reifenstreichler ist. Aber diesmal hat er einen Fehler gemacht. Ich glaube, er hätte das Rennen auch so nicht gewonnen, weil er mit der Abstimmung gehadert hat. Das war am Samstag zu sehen und am Sonntag eben auch. Und dann hat er versucht, das Motorrad ein bisschen zu überfahren an seinen Teamkollegen von Aprilia, an Raul Fernandez, an Jorge Martin und an Marco Pezzecchi dran zu bleiben und ist dann über das Vorderrad rausgerutscht. Ihm ist nichts passiert, also nicht verletzt, aber draußen. Und dann haben es die anderen drei Aprilia-Fahrer unter sich ausgemacht. Das war schon wirklich eine Demonstration der Stärke. Am Ende bester Ducati-Fahrer, kurioserweise nicht Marc Marquez, der wohl am Samstag wie auch am Sonntag nicht gut zurechtkam und auch selber gesagt hat, das liegt an mir. Also ich komme mit diesem Motorrad auf dieser Strecke bei diesen heißen Bedingungen einfach nicht richtig zurecht. Platz 4 am Ende am Sonntag über die lange Distanz beim Grand Prix auf der Ducati. Alex Marquez, der seinen Bruder auf der Rennstrecke auch square and fair niedergekämpft hat und überholt hat. Also Marc, das war die andere Überraschung neben dem Klasse-Erfolg von Raul Fernandez. Wir erinnern uns, Anfang des Jahres wurde diskutiert, ja, das ist im Grunde das Ende seiner Karriere, weil in der MotoGP wird den im nächsten Jahr keiner mehr nehmen. Er hatte so viele Schwierigkeiten Anfang des Jahres und war eigentlich immer schlechter und letzter der Aprilia-Fahrer. Und jetzt plötzlich startet er wirklich durch und es ist toll. Man muss sagen, diese Veränderung in der Form, dieses neue Selbstbewusstsein hängt mit David Brivio zusammen, dem Manager des Ducati, des Aprilia Trackstar Teams. Dieses Trackhouse Team ist ein Team aus Amerika, das im Übrigen kurioserweise mit Justin Marx, dem Besitzer, auch in der Nesca, im Stockersport, was völlig anderes, auch sehr erfolgreich ist. Also der scheint schon zu wissen, was er tut und scheint immer die richtigen Leute zu holen für seine Motorsportaktivitäten. David Brivio wird ja wechseln zu Honda und der wird Trackstar und Aprilia fehlen, denn der gilt als einer, der sehr gut mit der Psyche von Fahrern umgehen kann, wenn die tatsächlich mal in Schwierigkeiten sind, Selbstzweifel haben, öfter mal stürzen. Wenn der sich mit denen beschäftigt, dann geht's voran. Wir haben es gesehen bei Raul Fernandez, war ein unglaubliches Rennen. Denn alle haben gesagt, um Gottes Willen, nachdem am Samstag die Reifen schon schier geschmolzen sind am Hinterrad, müssen wir am Sonntag ganz vorsichtig über die doppelte Renndistanz zu Werke gehen und die Reifen uns sehr gut einteilen. Er ist vom Start weg losgeglüht wie eine Rakete und war tatsächlich nicht mehr gesehen und hat das Tempo durchhalten können. Sehr clever, denn er hat ganz offenbar im Warm-up tatsächlich versucht, gleich komplett an die Grenze zu gehen und rauszukriegen am Sonntagvormittag vor dem Grand Prix, wann die Reifen tatsächlich anfangen abzubauen. Hat das gemacht, ist dann sehr viel höheres Risiko eingegangen als alle anderen, um zu lernen für das Hauptrennen. Das hat ganz offenbar, Jens, hervorragend funktioniert. Zweiter Sieger, muss man in diesem Fall sagen, neben Überraschungsmann Raul Fernandez, ist Jorge Martin, der seine WM-Führung hat ein bisschen ausbauen können. Aber auch zu erwähnen vielleicht noch Marco Pezzecchi, denn seine Verletzung war sehr viel schwerwiegender, als wir alle gewusst haben. Auch als verlautbart worden war, er hatte eine komplizierte Knieverletzung mit mehreren Eingriffen, über die auch nicht geredet wurde in der Öffentlichkeit, die auch nicht kommuniziert wurden. Und sich dann durchzubeißen, im Sprint Dritter zu werden, da haben alle noch gesagt, okay, da kann man die Zähne zusammenbeißen, denn dass er Schmerzen hatte, war von Freitag an klar. Er hat zwar auch Schmerzmittel genommen, aber man hat schon ihm angemerkt nach dem Sprint am Samstag, oh, das ist heftig, ob der das Rennen wird überstehen können, das Hauptrennen, über dann 20 Runden, da war ein großes Fragezeichen. Und er hat es nicht nur geschafft, er ist mit 3,3 Sekunden Rückstand nur auf Sieger Fernandez am Ende auch wieder als Dritter ins Ziel gekommen, nachdem er, wir erinnern uns ja, Jens, zu Saisonbeginn Rennen um Rennen gewonnen hat, dann in eine große Formkrise gefallen ist, die WM-Führung verloren hat. Wir haben alle gedacht, okay, wie fängt er das jetzt wieder auf? Dazu angeschlagen mit großen Problemen, vielen Operationen, die er in diesem Jahr schon hatte. Wie fängt er sich wieder? Er hat sich gefangen, Silverstone war für ihn, glaube ich, auch ein Schlüsselerlebnis, dass es jetzt wirklich vorangeht und dass er vielleicht doch Weltmeister werden kann. Also wirklich klasse. Und beim WM-Stand müssen wir sagen, nun haben wir diesem Jahr öfter schon über Marc Márquez und seine fantastischen Fahrten und auch völlig zu Recht berichtet. Aber Marc Márquez ist WM-Vierter, ist damit bester Nicht-Aprilia-Fahrer in einem Fahrer-WM, führt Martin vor Bezzecchi und Ogura, trotz dessen Ausfall in England. Aprilia ist in der Markenwertung klar vorne, in der Teamwertung auch. Also die hatten ein fantastisches Wochenende und werden sehr zufrieden zurück nach Italien gefahren sein.
Glaubst du, dass es Aprilia Jacke wie Hose ist, wer Weltmeister wird? Oder hätten die schon lieber Bezzecchi als Martin?
Ich glaube, dass das denen am Ende wurscht ist. Wichtig ist, dass sie den Titel holen. Dazu ist es die Motorrad-WM auf diesem Niveau in der Königsklasse auch viel zu unberechenbar ist, dass man da jetzt schon einen Wunschkandidaten rausziehen kann. So überlegen sind sie auch nicht. Es wird auch wieder andere Rennen geben, wo wir wieder Marc Márquez vorne sehen und die Ducati. Die sind nicht zu weit zurück. Das ist auch klar. Es ist ein bisschen streckenabhängig, aber man muss sagen, es ist wirklich eine sehr, sehr muntere WM. So eng beieinander hatten wir die Top-Leute in der MotoGP schon seit Jahren nicht mehr. Das ist ja eigentlich wahnsinnig gut für die Spannung. Im Übrigen auch nochmal ein ganz großes Lob an dieser Stelle an das Intact, das deutsche Intact Grand Prix Team, die ja in der Moto2 und Moto3 fahren. In der Moto3 hat einer, der wirklich auch über die Schmerzgrenze gegangen ist, den Sieg geholt für das deutsche Team, David Almansa. Der hatte ja unglaubliche Verletzungen auch in den vergangenen Monaten und eineinhalb Jahren. Dass er schnell ist, wussten wir alle. Nur hat er sich in Silverstone toll zurückgemeldet nach längerer Auszeit und hat da tatsächlich gewonnen. Und sie hätten das Intact-Team aus Deutschland, hätte sogar auch in der Moto2 gewinnen können. Und da ist was ganz Kurioses passiert. Der WM-Führende vom deutschen Team, Manuel González, führt in der vorletzten Runde und denkt, es ist schon die Zielflagge. Und geht vom Gras und wird tatsächlich von hinten dann noch angeschoben, sein Auspuff verbogen, kriegt dann mit, oh Scheiße, ich habe zwar schon gejubelt, aber es ist ja noch eine Runde, versucht dann wieder Gas zu geben, aber das Motorrad hat deutlich weniger Leistung, weil der Auspuff jetzt hinten angerissen ist und kaputt ist. Und insofern wird er am Ende, ich glaube, was war es dann, 15. oder 14. Eine Runde also zuvor war er noch in Führung. Und das ist natürlich ziemlich bitter. Er hat die WM-Führung nicht verloren. Die ist immer noch relativ stabil. Aber es war natürlich ein saublöder Fehler im Eifer des Gefechts. Und am Ende haben wir dann einen ersten Tschechen gehabt, der nach anderthalb Jahrzehnten Grand Prix gewinnt. Nämlich Filip Salac, der natürlich sein Glück gar nicht fassen konnte, es endlich geschafft zu haben. Und toll, auch spannend für die MotoGP und für die ganzen Rahmenrennserien. Aber klar ist auch, so ein Fehler wird dem Manuel González in seiner Karriere, glaube ich, nicht mehr passieren. Der wird jetzt exakt die Runden abzählen bis zum tatsächlichen Ziel.
Ja, dann lass uns noch ganz kurz zur DTM schauen. Da ist
DTM und Formel E müssen wir auch noch. Fall Formel E haben wir das große Finale am kommenden Wochenende und auch dort hat ja noch ein deutscher Fahrer, Pascal Wehrlein, Titelchancen.
Ja, und wir fangen gerne damit an. Und die DTM macht am Nürburgring statt.
Genau. Du hast es ja gerade gesagt, es geht wirklich Schlag auf Schlag. Und während die Formel 1 gerade in der Sommerpause ist, die Motorrad-WM jetzt gerade in Silverstone zu Gast war und dass da jetzt auch Schlag auf Schlag gehen wird, ist die Formel E tatsächlich schon kurz vor dem Finale, jetzt in London, wird ein Doubleheader sein. Die Rennen 16 und 17 des Jahres. Wir haben an der Spitze drei Fahrer mit 5 Punkten Abstand, die jeweils bei den bisherigen 15 Rennen je zweimal haben gewinnen können. Jake Dennis auf dem Andretti Porsche Auto, Mitch Evans für Jaguar, der Jaguar verlassen wird, obwohl er der große Ergebnisbringer der letzten Jahre für Jaguar ist und jedes Jahr um den Titel mitkämpft, aber diesen vermaledeiten Titel noch nie hat gewinnen können. Und deswegen hat er gesagt, gehe ich nächstes Jahr in ein anderes Team. Das ist auf die Dauer kein Zustand hier bei Jaguar. Trotzdem fährt er auch in diesem Jahr um den Titel mit und dann eben der erwähnte Pascal Wehrlein, der ja schon mal Formel-E-Weltmeister war. Die Stuttgarter, der Sportwagenhersteller, haben schon in Tokio beim Rennen zuvor vorzeitig die Konstrukteurs-WM, die Hersteller-WM gewonnen. zum zweiten Mal in Folge. Und Porsche würde natürlich gerne auch den Fahrertitel holen. Es ist ja ein Jubiläumsjahr für die Sportwagenmarke, denn Porsche feiert 2026 75 Jahre Motorsport. Es wird ganz groß gefeiert und die beiden Autos am Ende von Nico Müller, dem Schweizer, dem Teamkollegen von Pascal Wehrlein und Wehrlein selbst werden erinnern tatsächlich an die große Zeit, die extrem siegreiche Zeit in der Sportwagenphase von Porsche, nämlich Rothmans. Eine Rothmans-Lackierung war damals ein Sponsor, ein Tabaksponsor, den Manfred Jantke, unser Fredel, der hier auch schon öfter bei uns mitgeholfen hat, der hat den damals zu Porsche geholt. Damals war er Porsche-Rennleiter und die haben einen Sieg nach dem anderen geholt, mit dem 956, dem 962, viele Rennen in Le Mans gewonnen, Sportwagen-Weltmeisterschaften in der Gruppe C, mit den Prototypen gewonnen. Und jetzt wird diese Lackierung wieder rausgeholt. In London glänzen die beiden Autos von Pascal Wehrlein und Nico Müller, der auch noch Außenseiterchancen hat auf den Titel am Samstag, Sonntag, glänzen jetzt also in Rothmans Farm. Finde ich eine sehr schöne Erinnerung und schließt auch so ein bisschen mit diesem historischen Look die Erfolge der letzten Jahre ab. Wir müssen sagen, Anfang des Jahres gab es für Porsche in diesem Jubiläumsjahr ja auch bei dir hier, Jens, bei Sportradio auch ausführlich gewürdigt. 24 Stunden von Daytona haben sie Ende Januar gewonnen. Im März haben sie die 12 Stunden von Sebring Porsche schon gewonnen. Und jetzt könntest du vielleicht tatsächlich am Ende der Generation 3-Ära mit dem Auto auch noch in London den Fahrertitel und Teamtitel holen. Mal gucken, ob das klappt. Wir halten da kräftig die Daumen. Und dann beginnt ja die Ära der neuen Autos im nächsten Jahr, Generation 4, die noch mehr Batmobil-Charakter haben, noch mehr, deutlich mehr Leistung, dann mit permanentem Allradantrieb. Das wird ein Riesensprung sein für alle Beteiligten. Müssen alle Teams, alle Hersteller neu lernen. Und dann werden wir wieder 3 Jahre mit einem neuen Auto haben. Also das, was die Formel 1 schon in diesem Jahr hatte, neues Reglement, neues Auto, kommt dann auch in der vollelektrischen Formel E.
Wenn wir jemanden hier feiern, dann sind es natürlich anständige deutsche Autobauer. Aber auch gerne amerikanische, wo das Hire-and-Fire-Prinzip gilt. Und wir sprechen über all das dann natürlich auch kommende Woche, hoffentlich wieder mit Eddie Milke, der dann genesen ist, und mit Stefan Ehlen, der dann aus seinem wohlverdienten Formel-1-Urlaub zurück ist. Danke, The Voice, für heute. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 774.